Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 8. Februar 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Volker und Malte begrüße ich natürlich auch ganz herzlich. Hallöchen.
Hallo.
Und diese drei aktuellen Themen haben wir heute für euch vorbereitet. Wir starten mit einem ersten Test- bzw. Erfahrungsbericht von der Apple Vision Pro, die seit Freitag in den USA erhältlich ist und die Malte und Volker auch schon testen konnten. Dann sprechen wir über Satya Nadella, der jetzt seit 10 Jahren CEO von Microsoft ist und das offenbar ziemlich gut macht. Und zum Schluss gibt es noch ein Jubiläum, nämlich Facebook, das ist 20 Jahre alt geworden. Ich hoffe, es freuen sich auch alle schon auf die What the Fuck News, den Nerd-Geburtstag und das Quiz. Und ich würde euch alle gerne in den Live-Chat einladen, um euch da an der Sendung zu beteiligen. Und dann können wir nämlich auch schon direkt mit Thema 1 starten. Seit letztem Freitag ist die Apple Vision Pro, wie gesagt, jetzt endlich erhältlich, zumindest in den USA. Unser Kollege Jan Keno hat direkt 2 Geräte aus den USA für Heise besorgt und Malte war ja sogar einer der allerersten Menschen auf der ganzen Welt, die die Vision Pro aufsetzen durften. Volker hat dann jetzt mit den Heise-Geräten auch schon mal ausprobieren dürfen. Wie ist denn jetzt dann eure Meinung dazu? Ist es einfach eine sehr teure VR-Brille oder seid ihr restlos begeistert? So wie James Cameron vielleicht sogar, der meint, dass das ein religiöses Erweckungserlebnis gewesen ist, diese Brille aufzuhaben.
Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Herr Volker, fang du doch mal an.
Soll ich anfangen?
Das ist das frischere Erlebnis, ja.
Genau, ich habe das frischere Erlebnis. Du hattest ja schon, du hast uns ja schon getriggert und sozusagen heiß gemacht vor ein paar Monaten auf das Gerät. Nun war es so, dass Malte die Vision Pro natürlich in einem anderen Szenario aufgekriegt hat. Das war ja sehr behütet, sehr betreut, sehr gut beleuchtet. Ne? Das waren extra, glaube ich, auch die Räume waren auch sehr, sehr gut darauf ausgerichtet, vorgesehen, dass man das da macht. Und wir saßen jetzt bei uns im Videostudio. Das war natürlich eine ganz unbetreute Umgebung und das war ein bisschen anders und ich habe extra ein paar Tage vorher mir mal die Quest 3 ausgeliehen, die Malte auch eben vorher allerdings nur auf dem Kopf hatte, die Meta Quest 3. Das ist ja auch eine Mixed Reality Brille, sodass ich halt so einen Pass-Through-Modus habe. Das heißt, ich kann durch die Kamera durch eben das meine echte Umgebung wahrnehmen und ich kann das halt dann bis hin zu VR-Erlebnis, also komplett ohne die echte Umgebung zu sehen, halt zuschalten oder in diesen beiden Modi betreiben. Das geht halt bei der Vision Pro genauso.
Wenn ich dich unterbreche, wir könnten einmal den Beitrag hier aufmachen dazu. Ja, da sind auch so ein paar Bilder, dass man das vielleicht so ein bisschen sich was dazu vorstellen kann. Scroll ich hier mal so ein bisschen durch.
Genau. Einmal durchscrollen, genau.
Also falls du was erzählst, wo wir Bilder da haben, dann werde ich da hinscrollen.
Genau. Also ich habe diese Quest 3 ausprobiert, einfach um zu sehen, wie ist denn nachher der Unterschied. Und die Quest 3, muss ich sagen, fand ich insgesamt schon mal sehr schön. Man hat keinen Akku, den man irgendwie mit sich rumschleppt, sondern man hat halt nur dieses Gerät auf dem Kopf. Und was mich dabei ein bisschen enttäuscht hat, war die Qualität der Kameras, also für diesen Pass-Through-Modus, wo ich halt durchschaue, weil die halt, naja, sehr, sehr grob im Vergleich dazu auflöst, was ich halt in real sehen kann. Das ist natürlich auch nicht so einfach für eine Kamera herzustellen. Und sie war halt, sie überstrahlt leicht und das ganze Bild zieht ein bisschen nach. Das fand ich nicht so gut. Da habe ich von Apple deutlich mehr erwartet. Und ja, es ist besser bei der Vision Pro, aber es ist weit weg von perfekt. Und das Fiese ist natürlich der Vergleich, der ist halt einfach mein normales Sehen gegenüber dieser Brille. Und deswegen ist es halt so ein bisschen an der Stelle enttäuschend gewesen. Aber was ganz toll war, ist bei der Vision Pro, erstmal insgesamt die grafische Qualität. Ich finde das Augentracking und die Bedienung funktionieren hervorragend, ist die, aber ich finde sie überhaupt nicht intuitiv, muss man sagen. Also das Anlernen finde ich da sehr, sehr seltsam. Aber wenn man es verstanden hat, ist es wirklich klasse. Also das muss ich echt sagen. Und die VR-Grafikleistung, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich eine Quest 3 auf der Nase habe, finde ich zumindest. Und da merkt man dann schon, da hat man im Prinzip ein MacBook Pro auf der Nase sitzen. Das ist also, was die Leistungsfähigkeit angeht, hervorragend, also wirklich ganz großartig. Das ist eine ganz andere Dimension als die anderen Brillen. Und die man sieht ja gerade, du zeigst ja gerade ein Bild, also für die Zuhörer, man sieht hier gerade ein Bild, wie sozusagen einzelne Fenster im Raum schweben. Und die bleiben halt auch genau an der Stelle. Das ist wie festgenagelt, als wären die quasi in die Luft getackert oder irgendwo, ich sie gerade hingestellt habe. Das funktioniert auch sehr gut. Also dieses Position-Tracking bei der Brille, das Augentracking funktioniert sehr, sehr gut, dass ich mit Augen Sachen auswähle und dann mit so einem kleinen Fingertipsen nur bestätige. Es funktioniert auch sehr, sehr gut und viel besser als bei der Quest 3. Aber man merkt halt schon nach ein paar Minuten, also ich zumindest, vielleicht bin ich auch ein bisschen überempfindlich, dass man eben ein ganzes MacBook auf der Nase hat. Also das, die Brille wiegt, glaube ich, so 650 Gramm ungefähr. Malte mag mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Und ich habe das so, ich hatte die 20 Minuten, glaube ich, so auf der Nase, die Vision Pro. Und ich fand schon nach 10 Minuten, fand ich es ein bisschen nervig. Also weil ich echt das Gefühl hatte, es lastet so nach vorne und es zieht mich so ein bisschen mehr nach vorne. Vielleicht liegt das daran, dass ich nur den einfachen, ich weiß nicht, wie das heißt, Headstrap oder sowas hatte. Also sozusagen, ich habe das angezogen wie eine normale Taucherbrille sozusagen. Es war einfach nur hinten ein Band und eben die Brille vorne und genauso fühlte sich es dann an wie eine Taucherbrille. Das war vielleicht nicht ganz so gut, aber da fand ich es ein bisschen... Naja, das hätte schöner sein können. Insgesamt ist es aber schon so, wie gesagt, Bedienung, Grafik, mal abgesehen von diesem Pass-Through, ist schon wirklich toll. Aber ich stelle mir genau wie Keno die Frage, was mache ich mit dem Ding? Also das hier, $3,500 ist dafür, also mir zu teuer. Und ich käme auch nicht auf die Idee zu sagen, ich ersetze jetzt meine Monitore durch dieses Gerät, weil dafür ist der Tragekomfort nicht gut genug und das läuft ja auch mit dem Akku-Pack nur 2 Stunden, wenn man Film guckt zum Beispiel. Solange der Pass-Through an ist, ist, glaube ich, die Akkulaufzeit sogar noch kürzer. Insofern, ich war nicht ganz so begeistert, glaube ich, wie Malte damals bei der ersten Vorstellung. Aber vielleicht kann er noch mal erzählen, vielleicht, du hattest sie jetzt auch noch mal auf, Malte, die hattest du jetzt noch nicht, ne? Du warst ja noch nicht wieder hier. Morgen, glaube ich, wirst du sie vielleicht noch mal aufsetzen. War das so? Ist das die Hoffnung?
Könnte sein, ja, weiß ich gar nicht.
Wir werden alles wegschließen.
Ja, naja, ist auch nicht so schlimm. Ich habe ja eine Erinnerung, wie es seinerzeit war. Ich finde eigentlich in diesen Tagen viel spannender, als sie noch mal selber aufzusetzen. Jetzt nach Monaten, wo ich ja dieses Geheimwissen hatte, des Erlebnisses, zu sehen, wie andere sie erleben. Und bei mir ist ja auch so, jetzt mit dem Abstand so ein bisschen diese erste Emotionalität heraus aus der ganzen Sache und ich kann das Ganze ein bisschen nüchterner sehen und stelle halt fest, dass wir hatten heute da auch in einer Redaktionsbesprechung mal drüber uns unterhalten, dass ja man diese Kategorie der Wearables, man sieht sehr stark, je näher die Technik den Menschen an den Leib rückt, desto subjektiver sind die Erlebnisse damit und auch, sag ich mal, Die kleinen Macken, die jeder hat, kommen da voll zum Tragen. Also Menschen, die zum Beispiel jetzt die Gabe haben, ein sehr breites Sichtfeld zu haben, empfinden zum Beispiel diesen mutmaßlichen Tunnelblick, weil sie jetzt dann da ein eingeschränktes Sichtfeld haben, als viel negativer als Menschen, die eben jetzt diese Gabe nicht haben, die einfach sagen, ja, ich merke das zwar, dass ich so ein bisschen durch die Taucherbrille gucke, aber ich finde es nicht schlimm. Das ist mir damals schon aufgefallen, als in Kalifornien da diese Demo war und verschiedene Kolleginnen und Kollegen das dann ausprobieren konnten, dass diese Wahrnehmungen da völlig unterschiedlich waren. Genauso mit der Gewichtsfrage. Also ich habe jetzt so durch die Bank jede Menge Reviews mir angeguckt und angehört und habe festgestellt, alleine diese Gewichtsfrage, der eine sagt, oh, tonnenschwer, der nächste sagt, oh, erstaunlich leicht. Also das Empfinden ist da einfach total unterschiedlich, wenn man anfängt, Computer plötzlich im Gesicht zu tragen oder sonst wie am Körper zu tragen. Mhm. Als wenn ich halt so ein Teil jetzt, so ein Display oder ein Notebook vor mir stehen habe, dann ist es ja nur ein Thema, immer nochmal das Notebook, wenn ich es jetzt hochhebe und durch die Gegend schleppen muss, dass ich dann vielleicht sage, boah, 2 Kilo, also auf Dauer, das renkt mir die Schulter aus. Aber im Gebrauch merke ich das ja eigentlich gar nicht.
Was lachst du, Volker?
Nee, ich freue mich, weil gesagt, tonnenschwer. Das, so schlimm fand ich es nicht. Aber also ich habe zum Beispiel auch, ich reite immer auf diesem Pass-Through-Modus rum, aber ich besonders empfindlich reagiert, weil da hatten wir auch unterschiedliche, ne? Ich habe mit dem Kollegen Jan Wöbeking gesprochen und meinte so, oh, ich fand das ganz schlimm, weil was man durch die Brille sieht, wenn helle Flächen beleuchtet werden mit einer Neonröhre oder mit einer normalen Lampe, dann habe ich halt so ein 50 Hertz Flackern da drauf. Ne? Das kennt man, wenn man durch Smartphone-Kameras kennt, halt auch. So sieht alles toll aus. Ich halte mein Smartphone auf eine Lampe oder sowas und dann sehe ich plötzlich, dass sie flackert in der Vorschau oder in dem Videobild. Und das war da halt auch und das ist mir sehr aufgefallen und er meinte, ach, ich wäre ihm überhaupt nicht, also wäre alles in Ordnung gewesen. Ne, das, und dann war die Frage war dann, ob ich vielleicht besonders frequenzempfindlich bin, ne, wie so ein, weiß nicht, so ein Monitor. Also
Volker läuft auf 120 Hertz.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich bin ich sehr empfindlich, auch wenn was RGB-Beamer angeht. Ne? Also die RGB-Beamer mit so einem Farbrad sozusagen die Farben auf die Leinwand bringen, das finde ich ganz furchtbar, weil ich immer aus dem Blickwinkel, so einem peripheren Blick oder wenn ich die Augen gerade zumache, dann sehe ich halt diese Regenbogenfarben. Und das stört mich immens. Und da gibt es Leute, die sagen, ist doch ein geiles Bild, super, ich sehe das gar nicht. Und das ist das, was das bestätigt so ein bisschen, was Malte sagt. Ne? Jeder hat da so seine, vielleicht nicht seine Macken, ich glaube, du hattest Macken gesagt oder so, aber ja, so seine Wahrnehmung. Und es gibt so Leute, ja. Es gibt Leute, die halt auf bestimmte Dinge mehr reagieren und allergischer reagieren als andere. Und ich habe in dem Falle gedacht, so, boah, das ist echt, fand ich super anstrengend. Das sind aber typische technische Probleme und da würde ich erwarten, dass wenn das jemand gut gelöst kriegt, dass es tatsächlich auch Apple ist. Oder vielleicht der Wettstreit zwischen Apple und Meta. Ich glaube, das werden jetzt die beiden, werden jetzt viele untereinander vielleicht ausmachen. Es sei denn, es mischt sich jetzt jemand noch zusätzlich mit ein. Es gibt ja noch andere Hersteller, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten.
Ja, ich glaube, Apple geht aber da die gleiche Wette ein wie andere Hersteller, die jetzt auf Wearables setzen. Dass die Frage, ob die Menschen das tatsächlich als Gewinn empfinden, ihren Computer so nah am Körper zu tragen, ob diese Gleichung aufgeht. Also ich sehe das so an dem Thema mit der Augensteuerung, die dir jetzt dann, Volker, jetzt komisch vorkam. Ich fand die total genial. Also bei mir war eigentlich dieses Erlebnis, es war ja wie Gedankenübertragung. Ich muss nicht mehr irgendwie einen Pointer irgendwo hinhalten, sondern ich gucke ja sowieso den Okay-Button an und jetzt mache ich einfach mit eine Zangenbewegung mit den Fingern und peng, habe ich den Button gedrückt. Also dieses Prinzip war bei mir so ab Minute 1 so in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich nehme auch wahr, das geht nicht jedem so. Das ist tatsächlich etwas, wo einige sagen, okay, ich muss mich daran gewöhnen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo einige aber auch eben sagen, nee, ist nicht meins. Ich will meine Pointer-Werkzeuge zurück. Nun kann man da natürlich auch sagen, wir sehen es ja beim iPad und der Touch-Steuerung. Auch da ist es ja so, Apple hat da mit Touch-Only angefangen auf einem größeren Bildschirm und über die Jahre und bei anderen Herstellern ist es ähnlich, haben sie dann ja plötzlich angefangen, Keyboards, Mäuse, Trackpads und so weiter zu unterstützen und herauszubringen. Ganz einfach, weil die Menschen einfach sich das gewünscht haben, dass sie Alternativen haben, weil der Weg, der Multitouch-Weg, der ja so naheliegend schien, eben doch nicht jedem gut behagt und die Hersteller sich darauf einrichten, möglichst allen etwas zu bieten.
Vielleicht als Ergänzung oder nochmal, um es vielleicht ein bisschen gerade zu rücken. Ich finde die Bedienung großartig, aber sie ist auf den ersten Blick beim Erlernen nicht intuitiv. Die meisten Leute touchen irgendwo in der Luft rum und fragen sich dann, wieso sie bestimmte Dinge nicht tun können. Also man muss ein paar Sachen wissen. Wie man Fenster vergrößert, dass man auf die Ecke des Fensters gucken muss und dann kommt da was und dann kann man das auch anfassen. Oder eben, dass es ganz am Anfang war das so, es gibt sozusagen die Möglichkeit eben mit der Augensteuerung, dass man aus Programmen rausgeht oder auch das Hauptmenü aufruft. Dafür muss man nach oben gucken, da sieht man einen ganz kleinen Punkt und denkt zuerst, habe ich irgendwas auf dem Auge, ist das ein Fehler? Und dann ist das ein ganz kleiner Punkt, so ein Kreis, in dem dann ein Häkchen erscheint. Ah, sobald man da hinschaut, eine kurze Weile und auf diesen Punkt fokussiert, dann wird plötzlich dieses Menü aufgerufen. Und das ist halt das, was ich meine. Das ist erstmal nicht intuitiv. Wenn man das aber einmal gelernt hat, dann ist das total großartig. Aber ja, wie gesagt, ich finde es nicht so, ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, das erschließt sich vollautomatisch, wie ich die Steuerung mache. Das meine ich.
Ich glaube, diese unterschiedliche Wahrnehmung ist aber auch dadurch entstanden, weil wenn man aus dem Apple-Ecosystem kommt als primärer Nutzer, Apple hat ja sehr vieles da verbaut und wiederverwendet, was man aus dem restlichen Ecosystem kennt. Also auch die Gesten sind ja im Grunde keine anderen als die, die man eben auf den Apple-Geräten ja auch benutzt. Und dementsprechend ist vielleicht dann auch die Neigung, wenn man jetzt häufig Apple-Geräte gebraucht, dass man jetzt das sofort versteht oder intuitiv findet, eine andere, als wenn man zum Beispiel der primär der Windows-PC-Welt dann angehört. Das ist jetzt meine Vermutung.
Also im Chat, Capellino sagt, dass es intuitiv wäre, wenn man halt die eigene Hand im Bild sehen würde und dann mit dem Finger wo drauf tippen könnte.
Die eigene Hand siehst du ja sowieso, wenn du im Pass-Through-Modus bist. Das geht, du kannst auch auf Sachen tippen. Es ist trotzdem ein bisschen komisch, weil man ja in die Luft tippt. Man hat ja keinen Widerstand an der Stelle. Und das ist das, was dieses in der Luft tippen, das könnte ich jetzt so machen. Das tut man auch, um sozusagen sein Passkey am Anfang einzugeben zum Beispiel, das ist trotzdem ein komisches Gefühl. Und das ist halt was vor allem für alle anderen total schräg ist. Also ich kann mir vorstellen, also das haben wir hier gesehen, der Kollege, hatte ich eben ja auch erzählt im Vorfeld, der lief hier eben durch die Gegend mit dieser Brille. Du denkst so, mein Gott, was ist das für ein Mensch erstmal? Das wird sich auch, glaube ich, irgendwann ändern. Aber der läuft halt rum und macht Dinge mit den Fingern und man denkt so, mit wem oder was interagiert er da? Was tut der da? Als wäre der nicht mehr ganz beisammen. Und da ist es halt eigentlich total elegant, die andere Steuerung. Also wirklich nur mit dem Auge was zu machen und ganz, ganz leicht so mit so Fingerbewegungen. Und dann wirkst du überhaupt, also dann wirkst du ein bisschen abwesend, wenn du diese Brille hast und andere um dich rumsitzen, aber du wirkst nicht so, als würdest du wirklich da so Leute antatschen wollen, weil das ist spätestens, wenn du irgendeiner Bahn sitzen würdest, glaube ich, sehr unangenehm für die Nachbarn, die neben dir sitzen.
So, ja, zumal, wenn
oh, das war dein Auge, schade.
Im immersiven Modus bist und siehst dann nicht, wo du hinfällst,
ja,
und so weiter.
Ja, ja.
Das kann sehr gefährlich werden. Ja. Also der Begriff, es gibt doch die Smombies, ne? Smartphone-Zombies, die ja so durch die Gegend laufen, der bekommt natürlich da eine ganz andere Dimension, wenn man sich jetzt so diese ersten Bilder ansieht von Leuten, die jetzt dann in freier Wildbahn da mit ihrer Vision Pro interagieren. Ja.
Ich bin sehr gespannt jedenfalls. Also übernächste Generation, wenn sie das schaffen, halbes Gewicht, halber Preis und besserer Pass-Through, ich komme immer wieder drauf zurück, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele kaufen werden. Weil es hat schon was. Also es ist schon nett.
Gibt es denn schon irgendwelche, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen wollte, aber gibt es schon Ideen, wann die Vision Pro in Deutschland oder Europa auf den Markt kommen?
Ja, wie so oft bei Apple-Geräten gibt es sehr viele Gerüchte, was das Thema angeht. Apple selber hat ja in Aussicht gestellt, dass sie in diesem Jahr noch weitere Länder dann in die Belieferung nehmen wollen, außer den USA. Aber welche das sein werden und wann, das haben sie offiziell bislang nicht gesagt. Jetzt zuletzt gab es Gerüchte, dass China jetzt als sehr interessanter VR-Markt als erstes dran sein könnte mit, dass das irgendwie im April, spätestens Mai erfolgen soll. Dann gab es auch mal Aussagen, dass Apple plane, sehr breitflächig zur Weltentwicklerkonferenz, die meistens im Juni stattfindet, dann auch noch rauszugehen, dass dann auch weitere Länder folgen könnten. Deutschland wird da so, naja, so in der zweiten und dritten Reihe gehandelt. Also die Vermutungen, die gehen so in die Richtung, dass wir eher in der zweiten Jahreshälfte hier hierzulande dabei sein werden. Bis hin zu, dass einige Pessimistischen sagen, das könnte auch irgendwie erst so nach dem iPhone-Event, also ganz sicher noch so zum Weihnachtsgeschäft, dass Apple das mitnehmen möchte. Aber sie haben ja auch das Handicap, also offiziell bestätigt haben sie es nicht, aber aus der Zulieferkette hören wir ja immer wieder, dass ja die Stückzahlen begrenzt sein sollen, die sie jetzt dieses Jahr dann da verkaufen können. Und dementsprechend müssen sie natürlich auch da sehr strategisch agieren, welche Länder sie dann da jetzt in die Belieferung nehmen.
Schauen wir mal. Mal gucken, ob man dann hier lauter Leute mit dieser Brille auf der Nase durch die Gegend rennen sieht. Das kann nämlich auch zum Problem werden. Da habe ich nämlich eine passende What-the-fuck-News der Woche für euch.
Ahne es.
Die What the Fuck News der Woche.
Seit dem Verkaufsstart der Vision Pro sind im Internet nämlich immer mehr Videos aufgetaucht, die Menschen zeigen, die die Brille nutzen, während sie ein Auto mit Fahrassistent steuern. Eins dieser Videos mit einem Tesla Cybertruck ist da besonders viral gegangen und hat schließlich auch den US-Verkehrsminister Pete Buttigieg dazu veranlasst, auf X eine Warnung auszusprechen. Er weist darauf hin, dass alle gegenwärtig verfügbaren Fahrassistenten erfordern, dass der Mensch am Steuer jederzeit die Kontrolle behält, um sich vollständig auf das Fahren zu konzentrieren. Auch Apple selbst rät seinen Nutzerinnen und Nutzern, die Brille niemals zu benutzen, während sie ein Fahrzeug, ein Fahrrad oder ein schweres Gerät steuern. Dieses Video von dem Cybertruck, das von jemandem mit der Vision Pro gefahren wird, habe ich hier für euch.
Ja, ja, was für eine Idee.
Ja, also er sitzt da in seinem Cybertruck und ist am Rumwischen in der Luft mit der Brille auf der Nase. Ja, ist vielleicht nicht die beste Idee, ne? Trotz Durchguckfunktion.
Ja, aber die funktioniert ja nur dank der Kameras. Wenn irgendwas die blockiert oder so, dann sieht man plötzlich gar nichts mehr. Dann muss man sich das möglichst schnell vom Kopf reißen, das Ding. Also das, ja, ist schon, aber das ist ja jetzt, also man sieht jetzt ganz, ganz viele solche Videos. Also wie gesagt, Leute, die fahren mit dem Skateboard, Leute, die gehen in den Swimmingpool damit, ohne den Kopf unter Wasser zu tun, weil sonst wären sie, glaube ich, das Ding sehr, also wäre es schnell kaputt.
Warum ist das gar nicht,
Fahrradfahren, naja, weil es vielleicht nicht dafür gemacht ist, dass es wasserdicht ist.
Das sieht doch aber aus wie eine Taucherbrille.
Ja, das stimmt allerdings, das sieht aus wie eine Taucherbrille.
Wasser also, durch Schlitze, wo Wasser reingeht und dann gibt es einen Kurzschluss.
Das ist dann nicht so eine schlaue Idee. Ja. Also gibt's ganz viele Leute, die jetzt ganz viel Quatsch damit machen. Natürlich gibt's auch ganz viele Leute, die sie mutwillig kaputt machen. Leute, die einfach aber auch testen tatsächlich, aus welcher Höhe kann man die fallen lassen, ohne dass sie kaputt geht. Aber irgendwann ist sie dann kaputt. Also.
Ja, wir sind jetzt natürlich in der Hardcore-Phase der Inszenierung. Und erstens gilt es zu hinterfragen, was ist denn wirklich wahrhaftig? Also dieses Video suggeriert ja auch, dass da irgendwie einer zufällig, als er vorbeigefahren ist, das gefilmt hat. Aber wenn man genau hinguckt und die Kameraführung betrachtet, könnte man auch auf die Idee kommen, dass das so eine Inszenierung ist, dass sich da einer wichtig tun wollte. Und genauso reflexhaft springen jetzt natürlich irgendwelche Politiker aus den Büschen und fordern Verbote. Das haben wir bei der Google Glass ja damals auch gesehen, die im Prototypstadium ja sogar dazu geführt hat, dass an einigen Geschäften schon durchgestrichene Piktogramme zu sehen waren von Brillen, die man gar nicht kaufen kann. Also das war ja auch recht faszinierend. Also das ist alles momentan sehr mit Vorsicht zu genießen. Wie Volker schon sagte, da einige wollen jetzt einfach zur Schau stellen, dass sie 4.000 US-Dollar überhaben. Andere stellen sich sowieso gerne zur Schau. Und was sich, sag ich mal, nachhaltig dann konsolidiert als öffentliche Nutzung durchsetzt, das ist eigentlich die spannende Frage. Also werden wir in einem Jahr noch massenhaft Leute sehen, die jetzt mit so einem Teil auf dem Kopf durch die Gegend rennen und da hier Fruit Ninja spielen und da Melonen zerkloppen und da irgendwelche Omas an der Bushaltestelle umhauen aus Versehen, dann glaube ich, ist das Stadium erreicht, dass wir mal über einen rechtlichen Rahmen nachdenken müssten. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass in einem Jahr jeder in seinem Wohnzimmer sitzt und sich da irgendwelche Filme anguckt und wir sehen da draußen selten mal etwas davon.
Das ist auch sehr schön, allein der Gedanke, ne, dass man auf einem Device von 2024 dann irgendwie ein Spiel von 2010 spielt. Sehr gut.
Hier im Chat Derbafix, der sieht da auch was Positives drin, wenn man die Brille im Auto zum Beispiel benutzt. Er sagt, naja, bei einem Unfall könnte die Watch dann den Health-Status auf der Vision zeigen und automatisch den Bestatter kontaktieren.
Hast du gerade gesagt, er sieht da was Nützliches drin?
Ja.
Okay.
Tut er doch.
Schon? Ja, ja.
Die Autos könnten auch zwei Kreuzchen so angezeigt werden dann.
Ja. Oh ja, auf dem Außendisplay. Das ist sowieso sehr spooky. Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen.
Ja, wie fandst du das eigentlich? Das ist ja das kontroverseste Teil dieser Brille.
Mega bizarr. Und also, weil die Augen gefühlt an der falschen Stelle, nämlich etwas zu weit oben sitzen. Das sieht wirklich. Nee, bei Keno sieht man das jetzt leider da nicht auf dem Bild, aber. Also es ist tatsächlich so, wenn man nah genug rangeht, dann werden die Augen halt sichtbar, damit man damit man sozusagen einen Augenkontakt herstellen kann und man sieht, aha, hat dieser Mensch mich jetzt irgendwie wahrgenommen. Aber das sieht sehr, sehr, sehr falsch aus, leider im Moment. Also wirklich. Und wir hatten eben den Kollegen Leo Becker, der hat bei uns an einer Konferenz teilgenommen mit dieser Persona. Ich finde, also man erkennt Keno ja hier auch, aber er sieht halt ein bisschen aus, als hätte man ihn irgendwie so
sehr irgendwie weich gezeichnet.
Sehr weich gezeichnet. Und ich fand, bei dem Leo passte das eigentlich ganz gut. Der hat halt auch eine sehr, sehr, ne, sehr kurze Haare. Das heißt, da sah auch diese Persona ihm ähnlicher, fand ich. Ich glaube, Malte sagte, er fand das ganz anders. Aber der schwebte wie so ein Geist, weil da nur der Kopf war gefühlt, schwebte der wie so ein Geist bei uns durch diesen Call und hat dann auch noch Grimassen gemacht. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Aber auch irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ernst bleibt, wenn mehrere Leute in so einem Call sind. Vielleicht müsst ihr mal den Mac&I-Podcast so machen, Malte. Das wäre sehr lustig.
Ja. Wobei ich glaube, das Publikum ist wahrscheinlich verständnisvoller, was das sogar angeht. Also das Interessante bei der Persona ist ja, dass Apple da so einen Fokus so auf die Gesichtszüge, Augen, Nase, Mund legt. Wenn man mal darauf achtet, da ist das eigentlich am akkuratesten. Und an den Seiten franzt es dann zusehends aus und geht so ins Weichgezeichnete bis hin, dass der Körper plötzlich verschwindet und im Nichts dann sich auflöst. Und mir ist aufgefallen, jetzt so in dieser Version 1.0, ist die Qualität höchst unterschiedlich. Also wer komplizierte Frisuren hat, ist sowieso schon mal auf der Verliererstraße. Die stellt die Vision Pro nämlich nicht richtig dar. Aber selbst so bei den Gesichtszügen habe ich festgestellt, es gibt einige Menschen, die werden sehr realitätsnah dargestellt. Das ist wirklich faszinierend. Es gibt welche, die sehen so gemalt aus, weichgezeichnet oder mit generativer KI der ersten Generation nachgebildet. Und es gibt einige, da sieht es echt schräg aus. Ne? Also für mich war zum Beispiel Leo jetzt überhaupt nicht nah an der Realität dran. Das war eher so ein bisschen erschreckend. Aber das Thema ist ja noch in der Mache. Also es gilt ja sogar offiziell als Beta. Jetzt gab es die erste Developer-Beta also von Version 1.1, wo Apple auch den Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Persona setzt. Ich glaube aber, ein Grundsatzproblem bleibt trotzdem bestehen. Und da ist die Frage, ob es jemals so gut wird, dass Apple aus diesem Problem rauskommt. Es gibt dieses sogenannte Uncanny Valley. Das ist so ein Übergangsbereich zwischen comichafter Darstellung und realistischer Darstellung. Und wenn man einen gewissen Realitätsgrad hat, aber der ist nicht ganz wie die Realität, dann empfinden Menschen das so als unheimlich. So Zombies zum Beispiel gelten ja auch in diesem Bereich unterwegs, so ein bisschen entstellt halt. Und das ist für mich so die spannende Zukunftsfrage. Wie weit kann man das mit der Persona tatsächlich treiben? Und auch so die gesellschaftliche Akzeptanz. Werden wir uns dann tatsächlich daran gewöhnen, dass so Geister dann in unseren Konferenzen herumschweben? Oder wird das immer Fremdkörper bleiben? Wird unser Gehirn immer das den Impuls senden, ja, unheimlich, Gefahr, nicht richtig oder so?
Ja, das wird spannend auf jeden Fall. Also im Moment sieht es halt skurril aus ein bisschen, also in den allermeisten Fällen. Und das hängt ja auch davon ab, ob diese Brillen sich jetzt durchsetzen oder nicht. Man hat ja auch letztens, gab es doch irgendwie auch so ein Interview mit Mark Zuckerberg und irgendeinem US-Reporter, irgendeinem Promi, die haben quasi sich auch in der VR oder im Metaverse getroffen und jetzt halt nicht eben mit den bisher bekannten comicartigen Figuren, die Meta da so als Avatar vorgesehen hat, sondern halt so in real. Und das war halt schon, das hatte schon durchaus eine ganz gute Qualität und wirkte nicht ganz so wie Uncanny Valley, aber da war halt auch die ganze Person dann abgebildet, obwohl in Wirklichkeit auch nur das Gesicht hinter der Brille war. Das wirkte nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so schräg wie hier eben der Leo, der bei uns durch den Call geflogen ist, weil eben der Körper gar nicht da war. Das war, ja, mal gucken. Also ich finde es einen interessanten Ansatz und man muss sich ja überlegen, wie macht man sowas, wenn die Leute eben tatsächlich so einen Taucherbrillenklotz im Gesicht haben. Weil das willst du auch nicht. Du möchtest die nicht so im Call sehen.
Nein. Und du möchtest die auch jetzt, ich meine, wir wissen jetzt, wie dieses Außendisplay aussieht. Übrigens, Lentikulareffekt ist das Zauberwort in dem Zusammenhang. Das ist so dieser Effekt, den man von so Wackelbildern kennt. So Karten, wo dann, wenn man sie so ein bisschen dreht, sich das Motiv ändert. Das ist eine sehr raffinierte Technik. umso mehr ist es eigentlich schade, dass das so im ersten Aufschlag jetzt so sehr dunkle Ergebnisse augenscheinlich liefert, die noch nicht so ganz überzeugend sind, weil Apple da tatsächlich dann mit den größten technischen Aufwand da betrieben hat, auch bei dem Gerät. Also mal abgesehen jetzt von den sehr guten Displays und der ganzen Sensorik. Also das ist schon ganz interessant. Da bin ich auch sehr gespannt, welche Entwicklung das nimmt, dieses Außendisplay. Ob das besser wird oder in welchem Maße das besser wird.
Wir werden es sehen. Wir werden bestimmt auch von den nächsten Versionen der Vision Pro berichten. Wir bleiben gespannt. Und gehen jetzt mal zu unserem zweiten Thema direkt über, weil What the Fuck News habe ich ja eben mittendrin schon eingebaut. Und da geht es um Microsofts CEO Satya Nadella. Der feiert dieser Tage nämlich ein Jubiläum. Er ist jetzt seit 10 Jahren an der Spitze von Microsoft. Seitdem hat er es geschafft, Microsoft zum wertvollsten Unternehmen der Welt zu machen. Wie hat er das denn geschafft? Also was hat er anders gemacht als seine zwei Vorgänger Bill Gates und Steve Ballmer?
Fängst du an? Fange ich an? Wer fängt an?
Wie du möchtest. Ich kann mal anfangen.
Dann ich ergänze dann nichts sagen.
Den Realitätsabgleich. Ja, das Interessante an Satya Nadella, ich glaube, das sind zwei Faktoren, die man berücksichtigen muss. Das eine ist die Art und Weise, wie er das Unternehmen führt und nach außen repräsentiert. Und der zweite Punkt ist dann, wie er den Schwerpunkt der Arbeit da definiert hat, also die Produkte, was Microsofts Produkt eigentlich ist. In der Art ist es so, Steve Ballmer war ja sehr exzentrisch und so ein Hau-drauf-Mann, so Hau den Lukas gewisserweise. Und Satya Nadella ist jemand, er hat das jetzt kürzlich gesagt, als er beim World Economic Forum war, dass für ihn so Demut, dass das so ein Zauberwort ist, sich zurücknehmen, nicht so nach außen auftreten. Und ich finde, er hat ein sehr sympathisches Auftreten. Er ist ja auch vor einiger Zeit mal bei OpenAI in so einer Keynote aufgetreten und das war sehr charmant. Und gut, es mag jetzt subjektiv sein, manche mögen ja auch solche Exzentriker, die jetzt dann so ganz aus sich herausgehen, aber das ist auf jeden Fall ein großer Wechsel gewesen für Microsoft, aber damit einherging eben auch, dass man aus diesem Windows- und Software-Zeitalter etwas rausgekommen ist und den Schwerpunkt auf Cloud-Lösungen eben auch gesetzt hat. Also Satya Nadella hat Azure als großes Produkt etabliert, als eines der größten Produkte ja eben im ganzen Cloud-Markt. In die Zeit fiel auch die Öffnung in Richtung Open Source, was ja vorher nur böse war. Und andererseits wurde Windows halt zur Plattform erklärt und dementsprechend auch die Preispolitik dafür geändert.
Ich glaube, jetzt Malte hat das Wichtigste schon gesagt.
Nein. Habe ich alles erschlagen jetzt schon.
Also ich glaube auch, also was den ausmacht, ist, dass man ihn kaum wahrnimmt eigentlich. Das ist ja ganz anders gewesen. Also Bill Gates war natürlich erstmal so eine Überfigur als vor allem Gründer. Steve Ballmer war halt irgendwie, ja, der, wie hast du es schon gesagt, der haut drauf. Der war halt ja der war ja sozusagen auch der Linux-Hasser und hat sich über das iPhone damals lustig gemacht. Also er ist ganz oft viral gegangen, so im Nachgang. Also es war ja noch die frühe Zeit, ne? Developer, 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 tanzt da wie so ein Derwisch auf der Bühne rum. Der hat schon echt eine Klatsche gehabt, muss man sagen. Ja. Und war eine ganz andere Art. Der war halt so ein typischer Verkäufer. Ja, so ein richtiger Verkäufertyp. Und Satya Nadella ist halt ganz anders. Der hat halt ja, als er zu Microsoft ging, der war schon lange da, den hat aber so gefühlt, kannte den ja kaum jemand. Der hat halt, ich glaube, seit 92 oder so war der bei Microsoft schon, ist aber dann erst 12 Jahre später eben, 92, nee, oh Gott, noch viel später, ist er dann halt ja zum CEO geworden und hat halt aber die Cloud-Sparte sozusagen, ne, die Cloud-Dienste sozusagen, hat er groß gemacht und der hat halt erkannt, dass die Cloud-Dienste die Zukunft sind und dass Windows als Betriebssystem nur noch die Plattform ist, auf der alles andere laufen wird in Zukunft. Und der hat halt insofern sehr viel richtig gemacht und ich glaube, es ist nicht ganz richtig, dieser Microsoft-Hass in Anführungszeichen, der ist schon, nicht Microsoft-Hass, der Linux-Hass oder dieser Open-Source-Hass, der ist schon, der immer eine große Rolle gespielt hat, als Steve Ballmer noch am Ruder war, der hat sich schon etwas früher gelegt. Ich glaube, es fing so ab 2008 an, dass die sich so ein bisschen mehr angenähert haben, auf jeden Fall. Aber dann, das ist ja deutlich weitergelaufen. Ich meine, jetzt gibt es ein Linux-Subsystem im Windows drin. Man kann Android-Anwendungen auf Windows laufen lassen und öffnen. Dann merkt man halt, dass das Windows ist eigentlich nur noch die Plattform, um die Dinge drauf zu bewerkstelligen zu können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das hat er immer weiter vorangetrieben. Und ich finde diese Art halt zu sagen, ey, ich bin hier nicht der große Zampano, so wie bestimmte andere Leute im Big Tech CEO-Business. Das finde ich halt schon ganz, ja, einerseits sympathisch und andererseits auch sehr angemessen an der Stelle, weil der lässt eigentlich die, ja, ich sag mal, seine Produktstrategie wirken und die funktioniert unglaublich. Die haben ja jetzt letztens die 3 Billionen, das ist immer ja ein bisschen Frage, ob wie viel Relevanz das hat, aber die 3 Billionen Marktkapitalisierung erreicht. Ich weiß gar nicht, ob Apple sie vorher schon hatte oder ob Microsoft tatsächlich jetzt als erste diese Nummer, diese Schwelle genommen hat, da bin ich gar nicht so sicher, aber sie sind ja im Moment zum Beispiel ein Stück vor Apple im Wert des Unternehmens, wenn man das jetzt mal so rechnet. Und das spiegelt durchaus ja auch was wider. Und der hat halt einfach sehr, sehr viel in diese Richtung richtig gemacht und hat auch Microsoft von diesem, Microsoft ist alles doof, das halt so bei ganz vielen ja auch irgendwie so mitgespielt hat, das hat er weggenommen, weil Microsoft bietet nicht mehr so viel Angriffsfläche, wie es mal war. Ja, Monopolist, klar, und manchmal versuchen sie auch, es gab jetzt wieder eine Studie von Mozilla, die versuchen halt, die Leute zu Edge zu bewegen, das finde ich durchaus nachvollziehbar, aber es ist ganz anders, als es mal früher gewesen ist. Und man hat halt eben jetzt nicht mehr so diesen Angriffspunkt, dass man sagen kann, okay, Microsoft, die sind halt blöd und es gibt so die totale Front. Nee, man kann halt Linux da drauf nutzen. Und irgendjemand meinte, warum machen die nicht eigentlich jetzt demnächst einfach mal einen Linux-Kernel da rein? Und im Prinzip ist doch wurscht, was als bei Windows im Kern eigentlich nachher läuft. Das Wichtige sind die Dienste und das hat ja Nadella unglaublich groß gemacht. Diese ganze Teams-Strategie, nachdem sich Slack nicht kaufen lassen wollte von Microsoft, die hat sich als einfach nur richtig erwiesen. Fast, keine Ahnung, also die überwiegende Mehrzahl aller Unternehmen benutzt die Microsoft-Produkte, sowohl die Office-Produkte als auch Teams und jetzt setzt er voll auf KI und hat sehr früh in OpenAI investiert. Und gewinnt gerade Marktanteile bei der Suche zum Beispiel in einer Größenordnung, die es vorher nicht gegeben hat bei Microsoft. Bing ist immer rumgekrepelt. Na, das ist ja deren Suchmaschine so bei 2-3% Marktanteil. Jetzt haben sie 10. Das ist gegenüber Google immer noch klein. Aber die setzen überall jetzt auf KI, haben die Copilots eingeführt. Das ist schon enorm, was da passiert ist in diesen 10 Jahren. Was der mit dem Unternehmen gemacht hat, ist quasi eigentlich nicht wiederzuerkennen.
Ja. Ja, und du sprichst gerade das Thema KI an. Das ist ja das, was der Markt aktuell gerade so wertschätzt, wo Microsoft ja eben auch in so eine Führungsrolle gegangen ist. Man muss natürlich sagen, es hat ihrer Strategie ja auch sehr in die Hände gespielt. Also ich setze auf Clouds und dann kommt dieser Trend KI, der auf Cloud auch aufsetzt. Und da hat man dann zur richtigen Stelle 1 und 1 zusammengezählt und ist da jetzt in eine Rolle gekommen, die sich an vieler Hinsicht auszahlen könnte. Also auch jetzt dann, du hast gerade den Punkt Bing genannt mit dem Marktanteil gegenüber Google. Aber zum ersten Mal hat Microsoft ja tatsächlich Google mal so ein bisschen zitterig werden lassen jetzt mit dem Ansatz, dann eben dann auch die klassische Suche zu ersetzen durch eben Chatbots. Und plötzlich kommt Google ins Stolpern, die sonst immer so ganz souverän dann so in ihrem gemächlichen Tempo gearbeitet haben und stolpern dann mal eben Bart raus, weil sie gemerkt haben, oje, oje, das könnte jetzt irgendwie brenzlig werden. So schnell ist es dann doch nicht gegangen, wie wir es letztes Jahr teilweise dann oder wie es manche prognostiziert haben. Aber es ist dennoch schon bemerkenswert, wie Microsoft eben aus einer Position herausgekommen ist, wo mancher gesagt hat, so, ach, Geschäftsmodell von gestern, irgendwie auf dem absteigenden Ast hin zu, dass sie jetzt auch die Trendsetter sind am Markt und schon eben auch gehörig dann in der Weiterentwicklung aller Dinge jetzt eine Rolle spielen.
Ich würde mal ein bisschen in die Kommentare schauen. Mhm. Da haben wir nämlich auch ein bisschen kritischere Stimmen. Mhm. Zum Beispiel sagt Nuclear Power Plant, der sagt, Microsoft geht mit TPM, Boot, Blockchain und Kernel Anti-Cheat immer aggressiver gegen Linux Gaming vor. Das bezog sich wahrscheinlich darauf, dass ihr meintet, dass Linux nicht mehr abgelehnt wird von
Microsoft. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine sehr spezielle Sichtweise. Also die gehen ja jetzt nicht konkret gegen Linux an der Stelle vor, sondern die, da geht es ja generell darum, die Integrität der Plattformen zu gewährleisten, auch teilweise zu verhindern, dass sozusagen daran rumgearbeitet werden kann. Man kann diese Option ja immer noch abschalten, grundsätzlich, auch über die in der Hardware. Das macht es halt teilweise schwieriger, weil die meisten natürlich ihre Systeme auf Windows-Einsatz ausrichten. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es eine aggressive Strategie geht, um Linux-Gaming zu verhindern, weil das wäre eine ganz komische Strategie, die man da fährt, weil Linux-Gaming halt ein sehr, sehr winziger Teil auf dem Markt ist. Aber es wird halt immer mehr darauf geachtet, dass heutzutage ja die Rechner eben eine Möglichkeit haben müssen oder sollten, eben zu erkennen, dass irgendwie daran rumgefuscht wird. Dann gibt es natürlich das Thema Aufrechterhalten von Kopierschutzmaßnahmen. Das finden wir alle nicht besonders hilfreich an vielen Stellen, weil es das Leben nur erschwert und also das Leben erschwert klingt so, als würde ich die Sachen kopieren wollen. Nein, halt technische Komplexität halt herbeischafft. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Microsoft das typischerweise aus eigenen Stücken vorantreibt, sondern weil das eine Industriefrage auch an der Stelle natürlich ist. Na, und das verstehe ich, dass dieser Eindruck entsteht, aber und ich will auch nicht sagen, dass Satya Nadella jetzt irgendwie so ein Heiliger ist, was die Tech-CEOs angeht, aber er macht halt trotzdem sehr, sehr viel richtig. Ne? Also das ist es halt schon und natürlich ist das ein Riesenkonzern und es gibt ganz, ganz viele Begehrlichkeiten auch von außen und von der Industrie, die versucht, Microsoft unter einen Hut zu kriegen. Das ist ja anders, als es Apple tun muss, ne, an vielen Stellen. Die bauen ihre Hardware und die Software. Microsoft versucht das ja immer oder hat es immer wieder versucht, aber stellen fest, so entweder man muss sich schon entscheiden, bin ich eher Hardware-Anbieter oder bin ich eher Software-Anbieter. Microsoft ist dann doch jetzt eher der System- und Cloud-Anbieter geworden, sodass sie halt ja auch ihre Hardware-Bemühungen alle so ein bisschen einschränken. Ne? Also die haben ja versucht, mal Richtung Hardware zu gehen, so Apple-like, mit den ganzen Surface-Produkten zum Beispiel und das fahren sie ein Stück wieder zurück, weil sie feststellen, sie sind anders halt viel erfolgreicher und es ist lukrativer, als sich jetzt damit zu beschäftigen und trotzdem darauf Rücksicht zu nehmen, dass es irgendwie 12 Millionen Hardwarehersteller gibt, die halt Windows einsetzen wollen. Damit haben die genug zu tun, anstatt das alles jetzt auch nochmal vorzumachen, wie es richtig ist.
Wir haben dann noch einen etwas kritischeren Kommentar von Jurona. Der sagt auch etwas Wasser in den Wein. Den Security-Zweig hat er total vergeigt, indem MS jetzt mit halbgaren Monitoring-Lösungen jeden Cent aus ihren Kunden bringt, statt die Plattform besser abzusichern. Was sagt ihr dazu?
Kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, muss ich zugeben. Weil ich nicht genau weiß, worauf er jetzt anspielt.
Er bekommt da auf jeden Fall Unterstützung von Against Nazo. Der sagt, sehr guter Punkt, vor allem die eigenen Cloud-Schlüssel waren offenbar nicht so sicher.
Ja, da gab es ja letztens das Problem, dass Microsoft so Generalschlüssel sozusagen abhanden gekommen sind. Das ist jetzt auch ein bisschen, das ist natürlich lustig. Er hat die Cloud-Sicherheit vergeigt. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Angestellte hat Microsoft und wie viel Also es geht jetzt darum, wie leitet er dieses Unternehmen? Und ja, natürlich, wenn du so ein Unternehmen hast, so erfolgreich auch das gemacht hast, natürlich geht da immer mal was schief. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass er das persönlich vergeigt hat. Das ist so ein bisschen fies vielleicht. Aber ja, er muss das mit verantworten und die müssen daraus Konsequenzen ziehen. Und ich gehe aber davon aus, dass anders als früher, wo Microsoft das alles so einfach geleugnet hat und das Problem nicht bei uns. Ich glaube, dass da heute ein anderer Umgang herrscht einfach und dass die sich dieses Themas annehmen müssen, einfach weil sie einer der wichtigsten Anbieter für Cloud-Infrastrukturen und auch Dienstleistungen in der Cloud sind.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, geht ihr davon aus, dass die Art von Satya Nadella Microsoft auch in eine erfolgreiche Zukunft führen wird?
Also sagen wir so, die letzten 10 Jahre sehen ja so aus, ne? Wenn man sich die kurze Entwicklung anguckt, hat er sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, also oder wüsste jetzt nicht, warum man jetzt sagen sollte, nee, der Nächste oder die in der nächsten Zeit oder wir müssen ihn absetzen, müssen wir das komplett umdrehen oder ändern, weil der Erfolg gibt ihm da, glaube ich, an vielen Stellen recht. Und ich persönlich mag das sehr, wenn die nicht so poltern. Ist allerdings für die Berichterstattung total langweilig.
Ja, wir haben ja zum Glück noch Elon Musk.
Ja, den gibt es zum Glück noch. Aber das, irgendwann läuft er ja. sich auch irgendwie, weiß nicht, ist irgendwie langweilig auf Dauer. Das stimmt.
Das hängt auch. Ja auch immer von den jeweiligen Herausforderungen ab, die ein Unternehmen gerade hat. Also wenn ich ein Unternehmen aufbauen möchte oder möchte es umkrempeln, radikal umkrempeln, dann kann so eine exzentrische Persönlichkeit auch durchaus mal von Nutzen sein. Beispiel Apple mit Steve Jobs ist ja so eines, so ein, sag mal, mit so einem drögen Chef wäre das sicherlich dann nicht so gut, hätte das nicht so gut funktioniert. Umgekehrt dann, als es darum ging, Apple damals zu konsolidieren, war Tim Cook genau der Richtige, der so ein bisschen diese Verwaltermentalität ausstrahlte. Der hat sich jetzt ja erst so ein Image gegeben, dass er auch ein bisschen lebendiger ist, als er so in Anfangstagen manchmal wirkte. Und ich glaube, so ist es bei Microsoft letzten Endes auch. Also zu diesem Cloud-Bereich passt natürlich so ein zurückhaltender, seriös wirkender Chef natürlich besser, weil es da ja auch um Sicherheitsfragen geht und um Vertrauensfragen, als jetzt dann eben Ballmer, der, bei dem bleibt immer so ein YouTube-Video in Erinnerung, wo er dann da völlig durchgeschwitzt tanzend irgendwie über so eine Bühne huscht. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt das, was man dann sehen möchte als Businesskunde.
Ja, wir werden es mitbekommen, ob Microsoft weiter das wertvollste Unternehmen der Welt bleibt. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Nerdgeburtstag der Woche.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Da geht es auch um einen Chef. Ist er jetzt aber gar nicht mehr, aber war er mal der Nolan Bushnell, Videospielpionier und Gründer von Atari. Der ist am Montag 81 geworden.
Und
habe ich natürlich erlebt.
Erlebt.
Er ist 81 geworden.
Oh, mit dem Pong-Automaten kommt er jetzt? Bestimmt kommt er mit dem Pong-Automaten.
Ja, kommt gleich. Glaube ich.
Hoffe ich.
Ich habe ein Bild.
Ich habe ein Bild. Da ist er.
Ja. Genau. Ich habe auch noch ein schönes Bild, wo er ein bisschen aktueller alt ist.
Aktueller alt, ja. Oder sieht er ein bisschen aus wie Tom Selleck, oder? Wie Tom Selleck in grauhaarig. Wie witzig.
Er scheint, ja, also er scheint das Leben zu genießen, finde ich. Sieht es so aus auf dem Bild.
Eine Wasserpfeife.
Sehr schön.
Ja, dann erzähle ich euch ein bisschen was zum guten Nolan. Der gründete bisher über 20 Unternehmen und ist laut Newsweek einer von 50 Menschen, die Amerika veränderten. Also er wird als ein sehr wichtiger Mann angesehen. Eins seiner vielen Unternehmen war, wie gesagt, Atari, das er 1972 mit seinem Partner Ted Debney und einem Startkapital von nur $500 gegründet hat. Das Wort Atari ist ein Begriff aus der japanischen Kampfkunst, die in dem Spiel Brettspiel Go eine Rolle spielt. Und dieses Brettspiel hat Bushnell eben gerne in seiner Freizeit gespielt und hat deshalb diesen Namen ausgewählt. Und Atari heißt so viel wie Angriff oder Treffer. Gleich das erste Spiel von Atari, Pong, wurde zu einem großen Erfolg und war der Startschuss für den kommerziellen Erfolg von Computerspielen. Tatsächlich musste Atari aber dem Unternehmen Magnavox bis 1976 einen Gewinnanteil zahlen, weil Bushnell sich von deren Spiel Ping Pong ein bisschen zu sehr hat inspirieren lassen. Ich habe hier euch nochmal den Pong-Automaten. Das gab es anscheinend auch für zu Hause.
Ja, natürlich.
Und so sah das aus. Für Leute, die das vielleicht nicht live miterlebt haben.
Super.
Ja, ultra viel Action war da.
Das ist doch realistischste Grafik schlechthin. Oder nicht? Sieht doch aus wie ein Tennismatch.
Ja, genau. Okay, ich erzähle euch ein bisschen weiter von Bushnells Leben. Heißt er eigentlich Bushnell? Wird es so ausgesprochen?
Ich glaube, ja. Nolan Bushnell, oder?
Ich dachte, weil George W. Bush ist Bush, dann dachte ich, das ist ja auch Bush.
Nicht Bushnell heißt er, glaube ich.
Und nicht Bushnell, nee. Ne? Genau. Okay. 1976 kaufte dann Warner Communications Atari für $28 Millionen. Bushnell blieb noch 2 Jahre als Berater bei Atari, dann verließ er das Unternehmen aber, weil ihm das neue Management nicht so gefallen hat. Offenbar hatte der neue Geschäftsführer einen Speisesaal und einen 4-Sterne-Koch eingestellt. Das fand er ein bisschen dekadent anscheinend. Wie schon gesagt, hat Bushnell danach noch viele weitere Unternehmen gegründet, unter anderem eine Fastfood-Kette für Familien. Dort gab es neben Essen auch Automatenspiele und Animatronic-Figuren, was auch immer das ist. Und auch ein paar, ja?
Das sind diese Dinger, die man so aus Phantasialand und Co. kennt. Also so, so komische Kunststofffiguren, die dann
die sich bewegen.
Etwas seltsam rumwackeln.
Okay. Auch ein paar Internet- und Spieleunternehmen hat er danach noch gegründet. Seit 2012 engagiert er sich mit seinem Unternehmen Brainrush auch im Bereich Bildung. Da geht es darum, das Lernen durch Minispiele zu unterstützen. Und auch VR interessiert Bushnell. Mit seiner Firma Model VR entwickelt er ein portables Großflächen-VR-System für Unternehmen. Also ein sehr vielbeschäftigter Mann. Er hat übrigens auch nebenbei noch 8 Kinder bekommen.
Wow.
Also bekommen hat es wahrscheinlich seine Frau, aber ja.
Das wäre ein Wunder.
Genau.
Ja.
Habt
Atari.
Ihr...
Erinnert mich
nicht ihr.
Alte Zeiten.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich gerade fragen, Volker, ob du das auch früher gespielt hast, an
den,
so einem Automaten.
Nein, Pong habe ich nicht gespielt. Ich habe Asteroids habe ich mal an einem Automaten gespielt, war richtig schlecht. Asteroids ist ja einer der ganz großen Erfolge auch von Atari dann gewesen. Ich war ganz schlecht.
Und okay, dann sprechen wir nicht weiter drüber.
Schwamm drüber. Aber und ganz wichtig, unser Asteroids. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es die YouTube-Videos noch gibt davon. Wir hatten ja mal einen Wettbewerb gemacht. Da hatten wir dazu aufgerufen, den Emulator, also einen Emulator fernzusteuern, der Asteroid mit den Original-Asteroids-ROMs drin. Und die Leute sollten halt eine möglichst gute Strategie entwickeln. Und dabei stellte sich raus, dass der Zufallsgenerator halt gar kein echter Zufallsgenerator ist, der in Asteroids drin ist. Und dann konnte man halt so geschickt programmieren. Und da man wusste, wo welche Asteroiden auftauchen und wo die gegnerischen Raumschiffe auftauchen werden und so, dass man halt perfekt spielen konnte. Es war sehr, sehr lustig. Also, weiß nicht, ob wir die Videos noch haben, müssen wir mal gucken. Das war großartig zu sehen, wie dann das Raumschiff da durch die Steine piest und alles abschießt, ohne irgendwie in Gefahr zu geraten, getroffen zu werden. War eine Idee von Harald Bürgeholz, ein ehemaliger Kollege von uns, der jetzt woanders arbeitet.
Okay, dann schauen wir mal, ob wir die Videos noch mal ausgraben können irgendwo. Und jetzt, wir sind ja auch schon in der Zeit sehr fortgeschritten.
Ja, ja, ja.
Machen wir mal schnell noch mit unserem dritten Thema weiter. Die Jubiläen überschlagen sich nämlich heute bei uns, denn auch Facebook feiert in diesen Tagen, und zwar seinen 20. Geburtstag. Am 4. Februar 2004 startete Mark Zuckerberg zusammen mit ein paar Freunden von der Harvard University The Facebook. Die Plattform, die zunächst nur für diesen Freundeskreis gedacht war, breitete sie sich nach und nach in Harvard, dann an US-Unis und schließlich über die ganze Welt aus. Heute hat Facebook 3 Milliarden Nutzer. Seit seinen Anfängen hat sich Facebook aber ganz schön verändert und hat aufgrund seiner Datensammelwut und seiner Nutzerschaft mittlerweile keinen allzu guten Ruf mehr. Aber das war ja nicht immer so. Ich würde von euch gerne als erstes einmal wissen, seit wann ihr Facebook genutzt habt und für was ihr das soziale Netzwerk früher denn so benutzt habt. Möchte sich keinen dazu bekennen, dass er mal bei Facebook war.
Was ist Facebook? Das kenne ich gar nicht.
Los, Volker, wann hast du dir da einen Account gemacht?
Ich weiß gar nicht. Ich habe das vergessen, vorher nachzugucken. Ich weiß gar nicht, ob man es auf die Schnelle rausfindet. Das wo steht, also bei Twitter oder X heutzutage sieht man das ja, weil man sich registriert hat. So wird ja einem direkt angezeigt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch 331 Freunde angeblich. Malte gehört dazu. 331 habe ich angeblich noch.
Okay.
Das ist echt wenig. Ich habe aber auch ganz, ganz lange nichts mehr gemacht. Oder ist nur ferngesteuert über Instagram. Ich sehe das gerade. Ich scroll gerade durch meine eigene Timeline. Ich sehe immer mal Fotos, die ich gemacht habe. Und es sind aber Fotos, die ich auf Instagram veröffentlicht habe. Also Instagram benutze ich noch ein bisschen häufiger. Bei Facebook bin ich quasi gar nicht mehr unterwegs.
Wie hast du das denn früher genutzt? Ich habe auch noch hier so eine Timeline, wie Facebook früher ausgesehen hat. Also bis heute. Kann ich euch hier nebenbei auch noch zeigen. Werden uns Volker vielleicht erzählt, was er da so getrieben hat auf Facebook?
Ich habe das halt einfach damals ausprobiert. Ich habe ja auch hier dann zumindest ab 2011 mich mit Martin Fischer zusammen darum gekümmert, dass wir auch einen Facebook-Auftritt hatten für CT und für Heise Online. Da waren wir ein bisschen spät dran und haben da aber dann so unsere Erfahrung gesammelt. Privat habe ich immer vergleichsweise wenig gemacht. Für mich war das immer ganz interessant, quasi als Vorläufer von LinkedIn, mein Geburtstagskalender. Also das ist auch heute noch der Grund, weswegen ich manchmal von Facebook höre, ist, dass es mir mitteilt, bestimmte Menschen haben Geburtstag. Ansonsten mache ich da echt wenig mit.
Und bei dir, Malte? Bist du noch Facebook aktiv?
Ich bin noch bei Facebook aktiv, versuche auch ja gerade herauszufinden, wann ich da gestartet bin, aber das ist so zäh, da runter zu scrollen. Das muss irgendwie 2007, glaube ich, gewesen sein, dass ich da meinen ersten Facebook-Account hatte.
Warst du noch die Zeit dabei?
Ja, ich war
2007, guck mal hier, bin ich gerade bei 2007 in der Timeline. So sah es aus, als du dich angemeldet hast.
Ja, das gab es auch noch.
Ja, das sieht auch aus wie Malte, oder?
Ach nee, ja, das, genau, damals hatte ich noch lange Haare. Nein, das war, glaube ich, die Zeit, wo... Ich weiß gar nicht, gab es da schon eine deutschsprachige Version überhaupt? Das war eigentlich, glaube ich, da gab es nur die englischsprachige. Und in Deutschland war man in StudiVZ noch primär unterwegs, wird ja auch im Chat hier gerade genannt. Das war ja damals so die große Frage, was setzt sich am Ende durch? Und Facebook war ja eher so das, wo man halt so ja internationale Kontakte halt drin verwaltet hat, aber seine deutschen Kontakte hatte man halt in StudiVZ drin. Ich habe gerade geguckt, ich habe noch irgendwie über 800 Follower. Also wow. Das ist dann doch eine ganze Menge.
Follower?
Ja. Also da gibt es irgendwie Follower und gefolgt. Ich habe keine Ahnung, was das für Begrifflichkeiten sind. Früher waren das ja Freunde. Ich habe mich immer gerieben an diesem Begriff Freunde, weil durch das Berufliche gab es dann auch Verbindungen und da waren dann Leute dabei, die ich nie und nimmer als Freunde bezeichnen würde. Und das haben sie vielleicht so ein bisschen entschärft.
Dann besser. Nein, also, Follower.
Ja, genau. Dann besser Follower oder Verknüpfung, Verbindung, keine Ahnung. Also ich nutze es tatsächlich sehr viel noch im lokalen Kontext, weil Facebook mit lokalen Gruppen, finde ich, sind sie immer noch in manchen Bereichen ungeschlagen, was die Communities angeht. In Großstädten ist das vielleicht anders, aber wenn man so in mittelgroßen Städten ist, da sind die Menschen halt noch sehr viel in Facebook unterwegs. Qualitativ ist das sehr schwierig, ja, sehr schwieriges Publikum, mit dem man da zu tun hat, wobei da hat sich ja mittlerweile... haben sich die restlichen Social Networks ja auch harmonisiert, was die Güte der Diskussion angeht. Also ich hab irgendwie kein Problem mit Facebook jetzt so im Sinne, oder ich sag mal so, wenn ich da ein grundsätzliches Problem mit habe, dann habe ich eigentlich mit Social Networks insgesamt ein Problem. Ich finde, das ist immer so ziemlich, man macht es sich da ziemlich leicht, dass man Facebook als alles Böse darstellt und aber andere Plattformen und teilweise sind es da sogar Plattformen, die von Meta sogar betrieben werden, dann so glorifiziert. Weil das ist irgendwie schizophren in meinen Augen. Wenn, dann muss ich konsequent sein und muss sagen, ich mache bei diesem Spaß nicht mit.
Ich habe gerade versucht, in meiner Timeline zurückzuscrollen, aber irgendwie, ja, das...
Weil du so viel gepostet hast.
Die App ist auch nicht so scrollwillig. Naja, ist ja, also ich, weil Malte das gerade erwähnt hat, ich habe tatsächlich bei Facebook versucht, darauf zu achten, möglichst wirklich nur, Freunde, aber halt so einen erweiterten Kreis und so drin zu haben. Ich habe versucht, das gar nicht so sehr im Unternehmens- oder Arbeitskontext zu sehen, aber natürlich sind da dann irgendwann auch viele Kollegen und so drin gewesen, aber es ist jetzt nicht so anders als LinkedIn zum Beispiel, wo ich vor allem irgendwas mit Firmenkontakten zu tun habe, war das schon so, dass ich das eher noch ein bisschen mehr als tatsächlich so aus meiner Freundesecke und darüber hinaus, ne, so die Bekannten der Bekannten noch mit drin hatte. Deswegen bin ich tatsächlich, glaube ich, anders damit umgegangen.
Sind wir befreundet, Volker, bei Facebook? Kannst du gucken, ob wir befreundet sind? Ich war seit Jahren nicht.
Er hat doch gesagt, Freunde.
Aber doch, er hat auch Arbeitsumfeld doch gesagt.
Doch. Ja, wir waren da auch. Also,
meinst du?
Ja, doch, sicher. Ich glaube schon. Warte, ich gucke. Wie kriege ich das raus?
Ich weiß, kannst du nicht nach mir suchen?
Doch, ich suche. Da steht Freundin. Du bist Freundin.
Okay.
Wir haben 17 gemeinsame Freundinnen. Innen.
Ja, also weil ich war mir gar nicht mehr so sicher, wann ich das letzte Mal bei Facebook irgendwas gemacht habe.
Also dich gibt's noch.
Ja, ich habe mich nicht gelöscht. Aber ich glaube, mein Profilbild ist von 2013. Ich glaube, danach habe ich das nie wieder.
Also es wird gefühlt sehr jugendlich, dieses Bild, wenn ich das so sagen darf.
Ja, wir zeigen es jetzt auch nicht in die Kamera.
nein, das ist Datenschutz.
Im Chat wird gerade daran erinnert, bei StudiVZ konnte man ja gruscheln. Ich glaube, das Pendant bei Facebook war seinerzeit anstupsen.
Anstupsen. Ja. Hat das ja mal jemals jemand gemacht?
Ja, sicher. Ja, völlig sinnfrei. Ich glaube, das kann man sogar, das konnte man sogar immer noch an irgendeiner bestimmten Stelle. Da war ich völlig verblüfft, dass das irgendwie
Ich will jetzt Volker anstupsen, ich muss das sehen.
Ich habe noch nie jemanden angestupst.
Ich kann Anna helfen, steht hier. Das ist es
helfen?
Nicht.
Wobei
ja, weiß ich nicht, was dann passiert, wenn ich jetzt Anna helfe. Ach Gott, warum benötigt Anna deine... Okay, so schlimm ist es jetzt doch nicht. Anna, brauchst du meine Hilfe?
Gerade nicht, danke.
Okay. Vielleicht ist Hannover gerade als Katastrophengebiet erkannt worden oder so.
Oh ja, es schneit ja auch und ich muss mit dem Fahrrad heute Abend noch irgendwie heimkommen. Oh, vielleicht brauche ich doch Hilfe. Oh.
Ja, da brauchst du doch Hilfe, siehst du? Ja. Facebook, Mark Zuckerberg hat das erkannt.
Hat er gespürt.
Aber was Volker gerade ansprach, ist in der Tat ja auch so ein Punkt, der, wenn man jetzt 20 Jahre Facebook rekapituliert, ja auch so ein Problem tatsächlich war. Und was ja dann dazu geführt hat, dass dann immer mehr Netzwerke aufkamen, die sich ja spezialisiert haben. Entweder in ihrer Funktion oder aber in der Zielgruppe, die du da sammelst. Weil es tatsächlich ja irgendwann unübersichtlich wurde. Ganz am Anfang war es halt so das Studentenjahrbuch, das große. Und dann entwickelte sich das, dann kam plötzlich Familie dazu, dann kamen Kollegen dazu und dann kamen auch Leute dazu, die einen irgendwie nur kannten und man kannte die gar nicht und die wollten sich mit einem befreunden und dann war die Frage, wie geht man denn mit denen um? Also so gerade im beruflichen Kontext. Mhm. Nein sagen ist dann irgendwie auch so ein Stoß vor den Kopf. Ja sagen, man will die aber gar nicht so in seine private Sphäre reinlassen. Zwischendurch hat ja auch dann Facebook dieses rechte Modell aufgeweitet, dass man da ja sogar so Nutzergruppen machen konnte. Dass einige das eine sehen und die andere sehen das andere. Und naja, ich fand auch irgendwann wurde Facebook verwirrend.
Sehr lustig, wo du das gerade sagst. Ich habe noch offen, jetzt wo du das meinst, ich habe noch eine Freundschaftsanfrage, die ist 7 Jahre alt, noch nicht beantwortet.
Der arme Martin Fischer.
Fies. Nee, er ist er nicht. Mit Martin Fischer bin ich auch befreundet.
Aber du musst ja in der Zwischenzeit schon mal Freunde angenommen haben.
Ja,
weil ich arbeite noch nicht mal 7 Jahre hier.
Ich sag ja nur, ich sag, das ist aber das, was Malte sagt. Man wählt dann aus und was macht man dann mit denen? Ablehnen ist nicht gut, annehmen will man nicht. Also lässt man sie in der Warteschleife hängen und hofft, dass es ihnen nie auffällt.
Aber so wie ich das entnehme, dann seid ihr aber schon ab und zu schon noch mal in Facebook drin.
Jetzt gerade.
Aber sonst nicht?
Ich gucke da
immer nur, wenn ich Geburtstagshinweise bekomme. Dann schreibe ich den Leuten was und dann bin ich wieder raus.
Aber was Malte hat gesagt, du bist ja jeden Tag drin.
Ja, ich bin das ist meine allgemeine Social-Rundtour, die ja mittlerweile durch, glaube ich, 8 Apps geht. Da gehört Facebook auch mal mit dazu.
Sehr schön.
Aber nutzt du das denn jetzt noch so, um dich mit Freunden zu connecten oder eher so als Überblick, was so für News irgendwie dort auch gepostet werden?
Eher in dem Kontext. Also eher in dem Kontext, dass ich schaue, so was in meiner Stadt so passiert oder was das Stadtgespräch ist. Das kann man bei Facebook da, finde ich, ganz gut ableiten. Das ist eigentlich mittlerweile der primäre Zweck. Also wo du fragst, ich weiß teilweise gar nicht mehr, wer da überhaupt noch ist. Also ob da von den einzigen Kontakten noch alle da sind oder wie viele da ihren Account da gelöscht haben. Das ist ja auch, hat sich auch verwässert, als der Algorithmus dann so blöd wurde. Das war ja damals, man kam ja aus so chronologischen Zeiten, wo einfach 1:1 alles abgebildet wurde von denen, denen man folgte. Und irgendwann fing das dann ja auch so an, dass der Algorithmus für einen entschied, was denn jetzt wichtig ist und was nicht. Und da waren ja teilweise Leute, das habe ich manchmal gesehen, die posteten und ich habe das überhaupt nicht mehr gesehen, weil der Algorithmus einfach mal befunden hat, das ist für mich nicht relevant. Und dann musste ich richtig auf deren Profil gehen und dann habe ich gesehen, wow, was in deren Leben alles passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe es gar nicht mehr mitgekriegt. Und das war ja auch so ein Grund, dass Facebook sich so ein bisschen entwertet hat, auch in diesem Zusammenhang in Verbindung zu bleiben. Also zumindest für mich war das so.
Ach ja, Facebook.
Aber glaubt ihr, Facebook wird es auch noch lange in der Zukunft geben? Also jetzt gibt es 20 Jahre. Meint ihr, in 20 Jahren gibt es immer noch?
Und dann hat Meta wahrscheinlich noch 15 andere Social Networks erfunden zwischendurch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also die sind ja schon längst dabei, in andere Richtungen zu gehen. Und ich meine, mit WhatsApp haben sie halt ein Riesending. Sie haben Instagram, sie haben Threads aufgemacht, um gegen X anzugehen. Die werden sich da auch weiterentwickeln. Und ob es Facebook in der Form noch gibt, weiß ich nicht.
Schwer zu sagen. Also auf jeden Fall haben sie ja schon eben, sie waren so ein bisschen der Wegbereiter dieser ganzen Social-Bewegung. Und sie waren auch die Wegbereiter der großen Social-Skandale, muss man ja auch sagen, wenn man an Cambridge Analytica denkt und diese ganzen Sachen, die sind ja auch maßgeblich durch Facebook aufgeworfen worden. Sie sind in vielerlei Hinsicht Pionier geworden. Vielleicht sind sie auch Pionier des ersten großen Netzwerkes, was irgendwann vollständig verschwindet. Das kann natürlich auch sein.
Na, das hat ja Google schon geschafft.
Ja, okay. Ja.
Google Plus.
Wobei Google Plus war doch nie richtig groß, oder?
Da waren wir total groß, waren wir ein ganz toller Account, da haben wir uns auch drum gekümmert. Und dann hat Google es zugemacht, typisch. Nein, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Aber also, 3 Milliarden Nutzer hatte Google Plus vermutlich nicht.
Nein, das ist natürlich schon enorm, was Meta, muss man jetzt dann ja zu sagen, insgesamt an Nutzern ja inzwischen auch zusammenbekommt, ist halt echt enorm. Und dass die ja den Schritt gemacht haben, deutlich über Facebook hinaus zu wollen, ist ja eben auch in der Namensumbenennung dann irgendwann gekommen vor 2 Jahren. Ich kann es gar nicht mehr abschätzen. Waren es 3? Ich weiß gar nicht mehr, wann es genau gewesen ist. Ich glaube, es war 2 Jahren ungefähr gewesen, ne? Im Herbst irgendwie vor 2 Jahren. Die gehen halt ihren weiteren Weg und man sieht, dass die haben ja auch über eine Billion haben sie auch, ne, glaube ich, an Marktkapitalisierung. Sie gehören ja auch zu den größten und wertvollsten Unternehmen und haben dieses Jahr auch oder jetzt im letzten Quartal auch wieder wahnsinnig zugelegt. Ist aber weitgehend immer noch Werbung, ne, was die verkaufen. Die sind da eigentlich genauso dran, hängen genauso an diesem Werbemarkt wie Google, aber haben es halt eben auf ihren eigenen Netzwerken. Das ist ja was Google bisher weitgehend verwehrt gewesen ist. Die haben das ja nie geschafft, sich so ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Die machen das halt immer über die eingeloggten Kunden, die halt Android, Maps und Co. nutzen. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht sind sie irgendwann der große Widersacher, was Mixed Reality angeht. Also wegen Vision Pro und Quest.
Ja, aber ob Facebook wirklich dieses Portal noch so eine große Rolle spielt.
Nö, glaube das.
Wahrscheinlich Facebook, eher nicht, ne?
Ich glaube auch nicht.
So, ich würde sagen, wir sind jetzt einmal durch mit unseren Themen und wir haben jetzt hoffentlich noch genug Energie fürs Quiz.
Die Quizfragen der Woche.
Also ihr hoffentlich, weil ich muss ja nicht mitraten.
Naja, wenn du die Fragen nicht mehr sagst, dann können wir auch nicht raten.
Das kriege ich gerade noch hin. Also es geht heute um Voyager. Wir hatten diese Woche nämlich einen Beitrag. Ist Volker eigentlich eingefroren? Nee.
Nein.
Eingeschlafen.
Du hast dich keinen Millimeter bewegt.
Fies, ne? Ich habe das Standbild nachgeahmt.
Ja, wirklich. Genau, wir hatten diese Woche nämlich einen Beitrag. Datenmüll von Voyager 1, das größte Wunder, wenn wir sie zurückbekommen. Und das war, wie gesagt, ein viel beachteter Artikel diese Woche. Und was?
Berechtigte Frage im Chat. Ich habe auch als erstes an Raumschiff Voyager gedacht.
Nee. Seven of Nine, ah ja.
Nee, ein echtes Ding, sie.
Echte Voyager. Ding, sie. Real Voyager, yes.
Genau. Also die sind jetzt schon seit 47 Jahren, gibt es jetzt die Voyager-Mission schon. Und auf dem Weg in den interstellaren Raum haben Voyager 1 und 2 viele spektakuläre Aufnahmen und wichtige Forschungsdaten gesammelt. Und wir würdigen das Ganze mit einer Art Goodbye-Quiz, wie Markus mir geschrieben hat, zu den beiden NASA-Weltraumsonden. So, Frage Nummer 1. In der Entwicklung trugen Voyager 1 und 2 zunächst andere Namen. Welche waren das denn? Marina 11 und 12, Venera A und B, Quatros 1 und 2 oder Viking 3 und 4?
Das ist schön, bei Venera A und B, C, weil die so schön hintereinander geschrieben sind. Weißt du, hä? Mariner, waren das nicht andere Missionen? Ich bilde ja, mir ein, es gab Mariner-Missionen, aber.
Die gab es, ja, die gab es, aber war das nicht irgendwie vielleicht in der Fortsetzung gedacht, dass man die erstmal so durchnummeriert hat und hat die dann auf Voyager geändert?
Ach so.
Weil zeitlich also, muss ja hinkommen, oder?
Wenn du das sagst, das kann sein. Also mir sagen so jetzt so Ausschlussprinzip, namenstechnisch sagen mir Mariner und Viking jeweils was. Da hätte ich jetzt gedacht, wenn die mir was sagen, bedeutet das vielleicht, dass es die als Mission gegeben hat. Aber ja, Mariner 11 und 12, das ist natürlich fies. So hätte ich halt gedacht, vielleicht sind die, wenn das hieß, zunächst andere Namen, hätte ich gedacht, sind vielleicht die beiden Unbekannteren. Und Venera und Quadros sagen mir gar nichts.
Quadros würde ich jetzt eher beim Griechen auf der Speisekarte erwarten.
Quadros.
Einmal Quadros mit Pommes, bitte.
Naja. Oh, ich habe keine Ahnung. Aber ist das jetzt zu naheliegend, wenn man sagt, ah ja, Voyager klingt cooler, Quadros 1 und 2, Voyager 1 und 2, das ist zu einfach, ne?
Ich brauche eine Entscheidung von euch.
Ach komm, ich nehme trotzdem C, ich habe keine Ahnung.
C, Quadros 1 und 2.
Ich nehme mal A, weil ich wieder so ein Bauchgefühl hatte, dass es richtig sein könnte.
Oh, verdammt.
Mariner 11 und 12. Okay, wir haben einmal A eingeloggt und einmal C eingeloggt. Und richtig ist A.
Sehr schön, okay. Ja,
Malte hat recht.
Sehr gut, okay.
Voyager 1 und 2 wurden in der Entwicklung zunächst ebenfalls als Mariner 11 und 12 bezeichnet. Die 10 vorherigen Mariner-Missionen hatten allerdings nur die inneren Planeten zum Ziel.
Ah, so war es, ja, verdammt.
Ja, da das Voyager-Programm aber Reisen zu den äußeren Planeten vorsah und die Sonden sich auch sonst vom Mariner-Programm signifikant unterschieden, wurden sie in Voyager 1 und 2 umgetauft. Und dann habe ich auch natürlich ein Nerdwissen wieder mitbekommen. Mit dem Namen Viking 3 und 4 wäre es NASA-Mars-Sonden geworden. Was?
Wären es, okay. Was, wie?
Und hätte ich vielleicht vorher einmal durchlesen sollen.
Upsi.
Dann steht hier, als Venera A und B wären es russische Venus-Sonden. Als Quadros-Sonden hätten sie wiederum die Föderation bei Star Trek ins All geschickt. Ah, okay, das ist nur die Erklärung.
Ja, sehr schön. Siehst du, ich war doch mehr bei dem
anderen Voyager. Da warst du doch ein bisschen da, in anderen Sphären.
Ja, alles gut.
Okay, Frage Nummer 2. Was begünstigte das vielfältige Voyager-Missionsprofil? Zwei überschüssige Saturn-5-Raketen, besonders energiehaltiges Material aus Uranverdichtung, sehr strahlenstarke Sonnenjahre mit viel Sonnenwind oder eine günstige Planetenkonstellation?
Ich möchte lösen. Aber Volker, sag du erstmal.
Ich glaube C tatsächlich, aber ich bin unsicher. Nee. Sonst haben wir natürlich. Was war jetzt D noch?
Eine günstige Planetenkonstellation.
Ich weiß es nicht. Sag du mal, Malte, was hast du für einen Vorschlag? Aber du wolltest ja lösen, dann weißt du es ja. Achso, dann.
Ja, sonst.
Ich mache einen neuen Tipp nochmal. Ich sag nochmal, ich weiß es nicht. Ich sag D. Komm, D. Was soll's.
Einmal D eingeloggt.
Malte sagt
ja, auch B. D. Es war tatsächlich die günstige Planetenkonstellation, dass dann diese Sonden dann alle möglichen Planeten, also nicht alle möglichen, aber eine Vielzahl von Planeten in einem abfrühstücken konnten. Und deshalb mussten diese Missionen auch dann rechtzeitig dann in einem bestimmten Startfenster rausgebracht werden, weil sonst wäre das dann irgendwie für viele, viele Jahre meines Wissens dann vorbei gewesen.
Ja, ist genau richtig. Ich habe hier auch ein Bild von der Flugbahn von Voyager. Und das ist tatsächlich eine Planetenkonstellation gewesen, die es nur alle 176 Jahre gibt. Also man hätte wirklich sehr lange warten müssen. Hier habe ich auch wieder ein Nerdwissen. Die NASA hatte unter dem Namen Planetary Grand Tour ehrgeizige Pläne, um die seltene Konstellation auszunutzen und 4 Sonden auf die Reise zu schicken. Aus Budgetgründen wurden die Pläne aber nicht umgesetzt und es gab nur die Voyager 2, also die 2 Voyager-Flugbahnen. Genau. So, wir haben 2 Punkte schon bei Malte. Ein Punkt bei Volker.
Er wird nicht mehr verlieren.
Ich bin so schlau, oder? Das stimmt. Man merkt, dass du einen Doktortitel hast.
Genau dafür habe ich ihn gemacht. Genau dafür.
Um beim Quiz auszurechnen, wer gewinnen kann.
So, noch einmal Konzentration für die letzte Frage. Zum 40. Jubiläum von Voyager 1 rief die NASA 2017 einen Wettbewerb aus und man sollte da eine kurze Botschaft entwickeln, die an Voyager 1 verschickt wird. Welcher Spruch war denn Sieger des Wettbewerbs? We offer friendship across the stars. You are not alone. Now, Voyager, sail thou forth to seek and find. Oh. When we work together, we can do great things. Oder live long and prosper, Voyager.
Oh je.
Ich bin ja ein großer Fan von dem, muss ich sagen, aber
live long and prosper.
Naja, das ist ja der Spruch von Spock. Genau.
Oh.
Ich habe mich jetzt gar nicht getraut. When we work together, we can do great things. Das soll, das glaube ich nicht, dass das gewonnen hat. Das ist
irgendwie ein Michael Jackson Song oder so.
Top. Also ja.
Das erste klingt mir zu sehr nach X-Files, so You Are Not Alone. Also das. Oder nach irgendeinem Schmuse.
Da denke ich an Michael Jackson, wirklich.
Ja. Ich finde eigentlich B sehr schön, weil das so eine schöne Farewell-Message ist.
Ja,
Und D wäre halt wegen Star Trek. Aber dann, ja.
Ja, B finde ich insofern charmant, wenn ich mir das Datum angucke. 2017, das war doch irgendwie die Zeit, wo die rausging in den interstellaren Raum. Und da wäre es ja eigentlich sinnvoll, dass man der so eine Message mit auf den Weg gibt, inhaltlich, die auch so danach klingt. Also das finde ich jetzt so einleuchtend. Alles andere, ja, D, weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, da nie so einen großen Star Trek-Bezug gesehen. Oder die haben den bei der NASA nicht gesehen. Anders als es gab ja die Enterprise, auch als Space Shuttle. Da war ja tatsächlich der Bezug.
Ja. So,
ich nehme B, weil ich es am schönsten finde.
Okay.
Ja, ich nehme auch B, weil ich glaube, dass das mit dem interstellaren Raum gut passt. Okay,
also beide nehmen Now Voyager, sail thou forth to seek and find. So, die Antwort wird euch jetzt der liebe William Shatner verkünden. Oh je. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut.
Dann ist klar, dass es D war.
Dann ist es wahrscheinlich doch D.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Oder war das ist aber auch schon aus den Zeiten von, wie ist das?
So.
Boston Legal.
Oliver Jenkins is the message that's been selected. And this is, Annabelle, this is the message. Am I going to read it out?
Yeah, let's have you read it.
We offer friendship across the stars.
Oh Gott, nein, wie schlimm. Wie langweilig.
Hoffentlich findet die Sonne niemand.
Vor allem voll die Lüge. Voll die Lüge. Ja.
Genau.
Da denke ich an die Simpsons-Folge, wo Mr. Burns dann so aus dem Wald kommt und dann, da brachte er auch Liebe.
Sehr gut.
Ja, also we offer friendship across the stars, you are not alone, wurde ausgewählt. Aber es wurde tatsächlich, also William Shatner hat das vorgelesen und so wie er das vorgelesen hat, wurde das dann hochgeschickt.
Sehr schön. Wenigstens das, der Star Trek-Bezug ist doch gegeben.
Ja.
Hoffentlich ist der Upload abgebrochen.
Knack.
Ja, dann haben wir einen Sieg für Malte.
Ach Mann.
2-1. Gut.
Herzlichen Glückwunsch.
Für einmal.
Wir gratulieren von Herzen. Wir hoffen, du feierst heute Abend noch richtig.
Aber richtig, schön, lass krachen.
Schön mit
bei unserer Aftershow-Party, die natürlich wieder heute stattfindet.
Aber sowas von. Morgen sind alle wieder krank.
Ja, letztes Mal war ich nach der Aftershow-Party einfach krank. Das war doof. Echt. Okay, dann vielen Dank für heute, fürs Diskutieren bei euch beiden, bei den Zuschauern fürs Zuschauen und Kommentieren. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr wieder zur nächsten Heise-Show. Macht's gut. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ja.